Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Das war das Intro, das ihr seit Dezember endlich wieder hören wolltet. Das Intro von Die gelben Leute, euer Lieblings-Simpsons-Podcast. Einfach festgelegt, dass das euer Lieblings-Podcast ist. Mit meiner Wenigkeit und natürlich, viel wichtiger, der Luki. I, Luki.
I, Maxi. Also ich würde ja schon sagen, wir sind beide gleich wichtig.
Wir sind gleich wichtig. Und wir haben uns wirklich doll gefreut. Wir sind wieder da. Wir machen wieder eine weitere und bestimmt nicht die letzte Staffel von Die Sendung mit den gelben Leuten.
Ja, und ich muss, also wie du schon sagst, wir sind wieder da und wir hatten auch beide richtig Bock, wieder da zu sein.
Das ist absolut richtig. Ich habe richtig Bock auf die Aufnahme auch gehabt und das, obwohl die letzten Tage alles schief lief, was schief laufen kann und ich wirklich heute so gebeutelt in diese Aufnahme rein bin. Also, um das noch ganz kurz zu beschreiben, ich bin ja seit die ganze Zeit auch im Training noch, weil ich habe ja Individualtraining und das geht ja, also 1:1 Training darf man ja und durfte man ja auch schon die ganze Zeit da gewesen, dann ins Lager gefahren, dann da gearbeitet, dann da relativ viele Pakete gepackt und noch einen relativ heiklen Fehler festgestellt, nämlich dass 15 T-Shirts aus der Vorbestellung von Dietmar Diamant fehlen. Da kann ich das Problem nicht so ganz aufklären, aber naja, wir werden rausfinden, wo die T-Shirts sind.
Wird bestimmt eine Lösung geben.
Da wird es bestimmt eine Lösung geben. Dietmar Diamant-Fans sind immer ein bisschen anstrengender, E-Mails, wenn sich beschweren.
Echt? Ich hätte eher gedacht, dass sie so entspannt
nicht so
sind.
Ganz,
Ich hätte eher gedacht, dass das so die Entspannten sind, weil für die auch Online-Shopping vielleicht nicht so das Hauptanliegen ist.
Okay. Ja, das ist nicht deren Hauptanliegen und deswegen, also wir hatten jemanden, der hat uns geschrieben und sagt, sie weiß nicht, wie man bei uns im Shop bestellen soll. Und da mussten wir die Bestellung aufgeben. Und dann hat sie gesagt, 3XL Shirt, schwarz. Und dann waren wir so, okay, ein 3XL. Danach hat sie die Bestellung gesehen, nee, ich wollte 3XL Shirts. Also 3 Shirts in jeweils XL. Und da war die Bestellung aber beim Großhändler schon gemacht, also beim Hersteller in Frankfurt. Und dann war das also wahnsinnig schwierig alles. Naja.
Aber Max, ähnlich ist mir das tatsächlich genauso auch schon mal passiert. Wir haben Shirts bestellt für die Sommerakademie der Hörfunkschule. Das ist so ein Radioprojekt gewesen. Und da gibt's auch immer so ein Shirt pro Jahr. Und ich habe da hingeschrieben 2XL, weil ich ein Shirt in 2XL wollte. Was habe ich bekommen? 2XL-Shirts. Also okay, das ist aber in der Zeile Größe steht 2XL, in der Zeile Menge steht 1. Wie ist das passiert? Egal.
Egal, sowas passiert. Naja, auf jeden Fall das alles noch sehr anstrengend gewesen. Dann viel zu lang da gewesen wegen den ganzen Sachen und noch die ganzen Pakete zu packen. Also gesagt, alles klar, weiter geht's. Dann bin ich zur Jessie gefahren. Jessie ist hier aus dem aus meinem Kosmos ein sehr wichtiger Mensch. Und die auch bei NTG arbeitet. Und die hat jetzt ihre Wohnung in Aschaffenburg. Und da habe ich gesagt, ich muss ihr noch das Bett aufbauen. Und dann bin ich dahin. Und dann war sie schon da, weil jemand ihr die Glasfaser legen wollte. Und dann kam ich, wir hatten irgendwie vorher noch telefoniert, ich gesagt, komm jetzt zu dir, dann baue ich dir das Bett auf. Und ja, alles klar. Und dann kam ich dahin. Und dann stand da jemanden, so zwei Typen, und dann haben die Löcher in die Wand gebohrt. Und ich habe gesagt, hä, was denn jetzt? Und sie wohnen halt im vierten Stock.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, was machen die jetzt hier? Und dann guckt mich nur mit verdrehten Augen an und sagt, naja, also so einfach, wie die am Telefon gesagt haben, dass es wäre, ist es nicht. Die müssen jetzt hier durch vier Stockwerke am fucking Dienstagabend um 17:30 einfach nochmal auf jeder Etage die komplette Wand aufbohren und noch eine Leitung zu legen.
Das mit der Glasfaser.
Und sie stand einfach nur noch krank genervt. Ich sie anguckt, ich so, naja gut, dann baue ich mal das Bett auf. Ja. Ne? Und dann habe ich das Bett aufgebaut. Was auch nicht ganz so einfach war, weil das nicht so ein normales Bett ist, sondern eins mit so einer Klappe, dass du es aufklappen kannst, mit so einer Hydraulik drin. Hab das aber alles dann irgendwie hinbekommen, hab da so, ich, Mr. Handwerker, noch das Bett aufgebaut, dann waren die draußen immer noch nicht fertig. Ich habe in der Zeit allein ein Bett aufgebaut, dann habe ich gesagt, ich wollte nur warten, weil wir noch zusammen zum Abendessen was wollten. So, ich habe gesagt, wir gehen auch irgendwie, weil es jetzt die letzten Tage alles irgendwie stressig und scheiße war, ich gesagt, wir holen uns nachher schön was bei Burger King. Das ist jetzt nicht passend, weil das hier der Sponsor heute nicht ist. So,
ich kann sagen, hättest du den Namen nicht anpassen können?
Wir gehen jetzt noch schön zu McDonald's, habe ich gesagt.
Richtig.
Und weil die haben ja die besonders guten veganen Nuggets. Naja, und dann ging das aber dann nicht, weil wir die ganze Zeit noch darauf warten mussten, weil die Typen einfach erst um 20 nach 8 fertig waren. Um 20 nach 8 abends. Die sind ja auch nur gekommen, die wussten ja nichts von dem Glück.
Aber ich muss sagen, also man beschwert sich doch so oft über die Handwerker und dass die so, ich sag mal, weißt du, lange Zeitfenster, dann oft auch teilweise nicht so motiviert, gerade bei diesem ganzen Telefonkram. Die sind gekommen und haben bis 20 nach 8 durchgezogen.
Die waren auch, und die waren super entspannt. Und am Ende sind sie gegangen. Ich habe denen jetzt gar kein Trinkgeld gegeben. Ich sowieso nicht, weil ich kein Bargeld habe. Ich so, sag doch was, ich habe doch Bargeld einstecken. Na ja, gut, dann waren sie dann weg. Tut mir sehr leid, falls ihr jetzt hört, wir haben noch 10 Euro für euch. Also, kommt nochmal rum.
Was eine Aussage. Ja. Als ihr zuhört, wir haben noch 10 Euro für euch.
Wir haben noch 10 Euro für euch. Wählt sich irgend so ein Trottel und will 10 Euro. Und dann hat das alles so lange gedauert, dass ich dann noch auf dem Handy, weil ich musste ja noch die Folge gucken, die wir heute besprechen. Und dann habe ich auf dem Handy gesagt, ich setze mich jetzt hier hin und gucke dir jetzt auf dem Handy. Dann habe ich die Hank Scorpio-Folge auf dem Handy geguckt.
Aber es tut der Qualität keinen Abbruch.
Und tut der Qualität eh keinen Abbruch. Und ja, das war irgendwie, dann hat man mich einfach nur immer laut durch diese noch leicht leere Wohnung immer laut lachend, hallend gehört, wie ich dort mich gekrümmt habe vor Schabernack. Ja, deswegen war das heute alles mit der heißen Nadel. Deswegen liegt auch ein bisschen die Verantwortung der Folge heute so ein bisschen mehr auf deiner Seite, weil mir das durch den aufgrund des vielen, vielen Stresses, der die letzte Zeit war und auch wirklich seit 3 Wochen konstant auf einem Maximum-Level anhält, so dass ich wirklich, wenn ich so, es gibt so Momente, da sitze ich so da und dann mache ich mir eine Serie an für eine halbe Stunde. Also die letzten Wochen habe ich immer viel WandaVision geguckt, du hast sie jetzt auch gesehen auf Disney Plus. Und ich muss sagen, diese halbe Stunde WandaVision, ne, die war wirklich so balsam für die Seele, weil ich mir dachte, krass, du sitzt gerade und guckst was. Wie cool ist denn das? Auch vorhin so, ich darf mich hinsetzen und was gucken. Krass.
Weil da dann halt auch, also dadurch, wie jetzt hier, dass es ja auch dann fürs Format ist, dann lässt du dich halt auch nicht so ablenken, beziehungsweise dann kann halt auch nicht so viel dazwischen kommen. Ich verstehe das total.
Absolut.
Das ist einfach nur schön. Und ich muss sagen, also Verantwortung immer Angst. Wenn ich jetzt was falsch sage, fühle ich mich wieder 3 Wochen schlecht. Ich erinnere mich an die eine Folge letzter Staffel, wo ich einmal eine Szene vergessen habe. Das habe ich immer noch nicht vergessen. Aber
eine Szene übersprungen.
Ja.
Das packe ich nicht.
Der Stachel sitzt tief. Aber das Gute ist, ich hatte jetzt dadurch ja so, dass sich das ein bisschen geschoben hat, hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Ich habe wahnwitzige Deep Dives gemacht. Also ich habe vielleicht Football-Statistiken nachvollzogen, um einen Gag zu verstehen.
Wow.
Ja.
Den Dallas Cowboys Gag?
Exakt. Weil der zum Beispiel heute nicht mehr so gut funktionieren würde. Aber da kommen wir dann zu, wenn wir an dem Punkt sind.
Oh, da bin ich gespannt.
Ey, das ist.
Aber Lukas.
Ja.
Jetzt habe ich ja von meinem stressigen Leben erzählt und von meiner vielen Arbeit, die mich die letzte Zeit sehr viel beutelt. Und ich könnte noch viel mehr darüber erzählen, das ist peinlich, weil das einfach nur Leuten auf den Sack geht. Bist du denn auch so gestresst oder geht's dir ganz gut?
Also, mir geht's jetzt sehr gut, weil ich mich wirklich auf die Aufnahme gefreut habe. Ich war so nicht vergleichbar mit dir, aber auch gestresster. Man muss auch sagen, ne, es ist einfach mit der ganzen Corona-Situation momentan auch einfach hart anstrengend. Wir waren von der Arbeit aus, ich arbeite ja im pädagogischen Bereich, waren wir vielleicht auch mal kurzzeitig komplett als ganze Institution in Quarantäne. Das ist natürlich alles irgendwie ein bisschen belastend und zerrt an den Kräften, aber so an sich geht's mir richtig gut. Es geht mir sogar so gut, dass ich jetzt das vielleicht investiert habe und in eine Sache, die ich noch nie hatte, und zwar ein Musikinstrument.
Was?
Ja. Das habe ich dir auch vorher noch nicht erzählt, aber ich wollte es unbedingt in der Aufnahme erzählen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber ich habe mir ein Stage-Piano, also so ein E-Piano bestellt, weil ich unbedingt Klavier lernen will.
Ich wollte eh eine Band gründen.
Max, gib mir 10 Jahre Zeit und ich kann... Ich kann
gib
bestimmt
mir
10 Jahre
Zeit, Max, dann bin ich bereit.
Also das Problem ist, du schreibst halt Songs meistens relativ stringent, also ne, so mit Bergen an See und so, das hat ja alles immer ganz gut geklappt. Wenn du das vielleicht ein bisschen entschleunigen könntest.
Bisschen langsamer.
Ja.
Bisschen langsamer so ein Album wieder runterkloppen.
Also mein Ziel ist jetzt, morgen soll es kommen, eigentlich hätte es heute kommen sollen, aber heute musste ich arbeiten, also habe ich es auf morgen geschoben. Ich würde morgen gerne den ersten Ton von Welcome to the Black Parade von My Chemical Romance spielen können. Das ist mein Ziel, ich glaube, das werde ich erreichen. Mhm.
Den ersten Ton.
Ja, es ist ja auch so ein schönes Meme geworden, dass du irgendwie spiele einen Ton, um die ganze gesamte Emo-Generation abzuholen. Das ist der.
Geil.
Vielleicht merke ich dann auch einfach, das mache ich so gut, dass ich nicht weitermachen sollte. Um auch einfach die gesamte Musikerriege im Raum Main-Kinzig nicht in Unruhe zu bringen.
Absolut. Da gibt's diesen mysteriösen Keyboarder mit dem wilden Haar, Lukas.
Muss man auch sagen, ist ein Faktor. Dadurch, dass, wie wir festgestellt haben, beim letzten Autokino Live, der letzte Grund für mich war, zum Friseur zu gehen, habe ich ja momentan eine recht wilde Mähne. Und das Mähne sieht doch einfach geil aus, wenn man damit dann wild an so einem Klavier sitzt. Also
voll.
Die Ästhetik ist doch einfach nachvollziehbar.
Liebe ich. Ich möchte das wirklich so haben. Auch als Funko.
Vielleicht kann ja jemand diesen viel zu seltenen Disney-Funko mit der Orgel, mit der Geisterorgel customizen.
Den Haunted Mansion, ja. Den Haunted Mansion Funko. Den einfach auf Lukas umbauen. Wir finden bestimmt irgendwo noch einen Funko. Es gibt doch jetzt diese Stan Lee Funko, die letztens rauskam für 1 Minute auf EMP. Das war dieses Stan Lee Funko, wo Stan Lee einfach aussieht wie der alte, grimmige Typ aus Glow.
Die habe ich gesehen. Also natürlich ab dem Zeitpunkt gesehen, wo dann schon wieder stand, nicht mehr verfügbar. Aber ich habe sie gesehen.
Ja. Ach. So, die kombinieren mit der Haunted Mansion Funko an der Orgel. Das ist gut.
Das ist ein Masterpiece.
Das ist ein Masterpiece. Vielleicht gibt's auch irgendwo noch eine George Lucas Funko. Dann nehmen wir natürlich die.
Oh ja, das wäre schön. Aber das gibt's tatsächlich nicht, ne?
Ja. Gibt, glaube ich, keine George Lucas Funko.
Ist ein Fehler.
Gibt auch keine Paris Hilton.
Ist auch ein Fakt.
Ja.
Ich überlege nur gerade, ob ich vielleicht versuchen sollte, Funko so ein bisschen zu pressuren, eine George Lucas Funko zu machen, einfach weil die mir schon so ähnlich sieht und ich das Gefühl habe, das zu customizen, könnte sogar ich hinkriegen.
Ja, einfach nur. Oder einfach so ein bunteres, einfach nur ein Funko mit einem bunteren Hemd drunter stecken.
Damit Edding draußen George Lucas durchstreichen und Lucas voll draufschreiben.
Oder einfach das George voll, Lukas. Musste gar nichts viel machen.
Ja, ist schade, dass mein Funko diesen Rechtschreibfehler mit dem C und dem K hatte, aber als es dann in Produktion war, habe ich gesagt, jetzt ziehen wir es durch.
Jetzt ziehen wir es durch. Jetzt wird's gemacht, Leute. Liebe ich doll. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, das ist auch noch ein Ziel natürlich für den Podcast, irgendwann der eigene Lukas Funko. Da bin ich für.
Ja, auch dich gerne in Serie. Dich gibt's ja nur als Unikat bisher, als Funko.
Ja, das ist natürlich, ich sagte, unter den Plänen, die natürlich momentan alle so pochern im Hause NTG, ist das alles auch was natürlich, was so ein bisschen immer noch wahnsinnig unwahrscheinlich wirkt, aber vielleicht einfach um so 0,1%-Satz gestiegen ist, dass sowas irgendwann mal passiert.
Das finde ich stark, weil also ich habe ja zwei Gradlinien, also zwei Punkte für großen Erfolg. Das eine ist ein Wikipedia-Artikel. Den hast du ja schon erreicht, der fehlt
das
mir
stimmt.
Noch.
Der zweite ist ein Funko. Aber ich glaube, man kriegt schwerer einen Wikipedia-Artikel als ein Funko.
Ich befürchte im deutschen Wikipedia auch. Ich befürchte im deutschen Wikipedia wirklich. Dann sage ich, ja, der ist ja nicht relevant. Klar, 3 Funkos, 2 davon Glow in the Dark und exklusiv bei Target und
Müller,
genau. Wobei, wenn er exklusiv bei Müller ist, hat man noch eine realistische Chance, den irgendwie zu kriegen. Das wäre Quatsch dann. Pop in a Box Exclusive. Nee. Also meine Funkos bestelle ich ja nur bei nerdyturdygang.de.
Meine Funkos, also Poppel, ich habe letztens ein Bild gesehen, jetzt sind wir wieder mit dem, es ist auch wirklich immer 10 Minuten Funko-Talk, ne?
Aber die Leute haben sich dran gewöhnt.
Die Podcast hassen ihn jedes Mal noch mehr.
Ich glaube, die hören schon nicht mehr zu. Also ja, wer den in Folge 2 gehasst hat und immer noch zuhört.
Dann seid ihr wirklich, dann habt ihr auch Probleme, ne?
Das wisst ihr. Naja. Ich find's krass, wie dedicated die Leute sind, aber zeitgleich nutzt die Zeit doch für was Schöneres dann.
Was wollte ich denn sagen?
Pop in a Box. Tolle Firma.
Ich habe letztens gesehen, ich bin ja auch in diversen Facebook-Funko-Gruppen bin ich drin, aber eher mir nur mich zu belustigen, weil so, da sind so diese Funko-Fans, die immer so eine Spur vom Brony abhängen, so ungefähr. Und also ein bisschen auch so, naja. Und die unterhalten sich da wirklich, wirklich ein bisschen absurd über die Sachen. Aber einer hat ein Bild gepostet, da musste ich so lachen, weil Pop in a Box, also wenn Pop in a Box nicht kennt, das ist eine Funko-Pop-Seite von The Hut und The Hut macht auch Zavi und sowas. Und die wanken bei mir immer in der Wahrnehmung zwischen schon geil und irgendwie auch so ein bisschen Wish. Mhm. Und eigentlich haben die gute Sachen, weil die haben echt gute Lizenzsachen und die machen auch coole Lizenzklamotten und sowas. Aber was die nicht gut können, ist ihren Kram verschicken, weil gerade bei Funkos, die kommen dann immer von Tausenden von, die haben nicht eine große Halle irgendwo oder haben nicht eine Halle in Europa und eine in Asien und eine in Australien und eine in Amerika und shippen davon an die Leute, sondern da sitzen überall kleine Zwischenhändler und die verschicken den Scheiß für die. Also ein bisschen so wie Amazon das manchmal auch hat, ne? Mhm. Und da gab es wohl einen Zwischenhändler, der hat sich gedacht, also Funkos, die verschicke ich einfach am besten immer in so einem Plastiksack.
Nein.
Wie so Klamotten bei Aces oder so. Ja. Und hat er die diese Dinger da rausgejagt. Und dann hat die gekriegt und dann macht die diesen Beutel auf und dann ist da eine Funko drin. Und die sah natürlich aus, als wäre ein LKW dreimal drüber gefahren. Ich habe so gelacht, weil es auch noch so eine Kack-Funko war von Fallout 76 oder so. Und dann habe ich gedacht, na, da hast du auch nicht anders verdient. So, ganz ehrlich, würde ich bei NTG auch immer, ich lege immer sehr viel Wert auf den Versand und dass das alles ordentlich gepackt ist, aber die hätte ich es auch so geschickt. War wirklich Wahnsinn. Ich hab's laut schallernd in mich reingelacht.
Boah, das glaube ich dir. Aber vielleicht war das dann auch einfach nicht mal so ein generelles Ding, sondern der Zwischenhändler hat sich dann Fallout 76 Funko. Willst du mich eigentlich verarschen? Dafür stehe ich jetzt auf.
Nee, hier ist noch ein Plastiksack, da wollte ich ein T-Shirt reinpacken, da kriegst du eine Funko. Nee, aber das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Also du weißt manchmal nicht, dann kam letztens eins an, dann hatte das auf einmal Zoll aus England, dann bin ich auch so, warum? Weißt du, es ist alles so ein bisschen, man kann es manchmal nicht nachvollziehen und naja. Apropos Zoll aus England, morgen oder übermorgen kommt auch mein Snowboard-Kids hier an und darauf freuen wir uns schon alle. Vor allem freut sich darauf, wieder meine Karte über dieses EC-Gerät in der Post zu gehen, weil es vermutlich 450 Euro Zoll kostet.
Das ist für Leute, die jetzt nicht wissen, was Snowboard Kids ist, was da passiert ist, einfach, glaube ich, ein geiler Satz. 450 Euro bei der Post latzen. Ich freue mich einfach nur, dass du das hast. Ich gratuliere dir auch hiermit nochmal offiziell zum N64 Fullset.
Dankeschön. N64 PAL Fullset, muss man dazu sagen. Aber es ist ein Fullset.
Es ist das relevante Fullset. Wir wissen, PAL ist die Zukunft. Oder
das
so.
Ist richtig. PAL ist die Zukunft. PAL und 60 Hertz ist die Zukunft.
Ich hoffe ja auch immer noch auf die Rückkehr der Betamax-Kassette, aber gerade sieht es schlechter aus.
Und die HD-DVD.
Oh Gott, die HD-DVD.
Ich habe noch einen HD-DVD-Player und habe 20 HD-DVDs. Weil als der HD-DVD-Player aus... Also es war ja irgendwann... Xbox, PlayStation 3 hatte einen Blu-ray-Player eingebaut und die Xbox 360 hatte nur einen zusätzlich kaufbaren HD-DVD-Player. Den konnte man so anschließen, oben drauf stellen. Der sah aus wie die Xbox in klein. Und da hast du dann deine HD-DVDs drauf gucken können. Und dann gab es irgendwann diesen einen besagten Tag, wo es hieß, yo, wir haben uns entschieden und das Format, was sich durchsetzt, ist Blu-ray. Tschüss, HD-DVD. Und in dem Moment saß einer bei Amazon und war so, ach du Scheiße. Und hat einfach den Preis des HD-DVD-Players für die Xbox von 250 Euro auf 15 Euro runter. Und jeden Film so von 25 Euro auf 3. Und da war ich so, jetzt ist meine Zeit. Ding, 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 ding. Warenkorb voll gemacht. 25 Filme gekauft oder sowas. Den scheiß HD-DVD-Player. Und hab gedacht, geil. Jetzt hast du ein geiles Abspielgerät plus Filme in geiler Quali für je 3 Euro. Hast irgendwie 100 Euro gerade mal dafür bezahlt für ein riesiges Set an. Da waren Sachen dabei wie Matrix und American Gangster und keine Ahnung. Und so richtig, also schon auch gute Filme, ne? Also kein Quatsch so, sondern schon die guten Sachen. Und da hab ich gedacht, ja, ist doch super. Und natürlich habe ich die trotzdem einfach Kannst du dir vorstellen, wie oft die geguckt wurden.
Aber Max,
der große Plan ist, da kaufe ich die und dann gucke ich die ständig.
Aber du hast es für dich in deiner eigenen Biografie ja mittlerweile klug gelöst. Du bist Sammler. Du hast ein Gerät, was nicht mehr produziert wird. In 40 Jahren werden die Leute sagen, was war denn HD-DVD? Und du wirst sagen, ja, hallo, ich habe hier noch ein Set, 20 Filme davon. Und dann...
Das gucken wir jetzt.
Ist das vielleicht ein Snowboard-Kids wert? Wart nur ab.
Vielleicht, ja. Vielleicht ist Snowboard-Kids aber dann auch einfach so viel wert wie eine HD-DVD. Vielleicht ist dann der Wert nämlich auch wieder ganz stark in den Keller gefallen. Das ist ja meine große Angst. Also ich habe ganz große Angst, in den nächsten Wochen auf eBay ein Snowboard-Kids zu finden, was deutlich günstiger ist als das, was wir da im Stream geschossen haben. Es war ein heiliger Moment.
Mhm.
Das war auch irgendwie, ich war verpflichtet, dass dieser Moment an dem Tag um die Uhrzeit kommt.
Mhm.
So, ich wusste, dass wir das machen müssen. Sonst wäre der Geburtstag nicht vollständig gewesen. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, das war schon ganz schön teuer.
Das war schon Geld, ne? Aber, also ich habe es geschafft für mich, weil ich das Talent habe, Sachen zu kaufen, kurz bevor sie reduziert werden. Das ist eine kleine Superkraft von mir. Das heißt, wenn ich euch hier im Podcast erzähle, dass ich was Neues gekauft habe, guckt einfach, wenn die Folge rauskommt, nochmal rein, ist 30 Euro günstiger, wette ich mit euch.
Ist
Ich habe mir immer dann so, damit ich nicht dauernd weinen muss, gesagt, in dem Moment war es mir den Betrag wert und damit ist dann auch gut. Und in dem Moment war die Snowboard Kids halt verdammt viel Geld wert und dann ist doch auch gut.
Ja. Ja.
Aber
wenn es kommt, werde ich es im Stream auspacken.
Ja. Ich wollte gerade ganz fies sein und was wiederholen, was an dem Abend dann nochmal gefallen ist, von wegen, ja, das kriegst du ja auch schon für 400 Euro, ne? Da habe ich mich so aufgeregt.
Das war wirklich so, warum gibst du denn so viel Geld aus? Das ist doch nochmal drin für 600 Euro, du Trottel. Also, du hast die Situation auch gar nicht kapiert, ne? Naja.
Aber
egal.
Der war auch ein bisschen wie der Skinner, wenn er in den Amüsierbetrieb reingeht. Und dann Bart an der Rezeption sitzen sieht. Rein, kurz was Dummes gesagt und direkt wieder raus. Der hat einen Stream auch im Speedrun
gespielt. Aber das ist Grandpa, oder?
Ist das Grandpa? Stimmt, das ist Grandpa.
Der Bart so sieht, seinen Hut ablegt.
Genau.
Bart sieht und dann wieder den Hut nimmt und wieder rausgeht.
Auch übrigens eine gute Folge.
Die sollte man vielleicht auch mal in der Staffel besprechen.
Wäre gut, wenn es da einen tollen Simpsons-Podcast für gäbe.
Da wäre mega, wenn es den gäbe. Ach, hoch, guck mal da, die gelben Leute sind wieder auf Sendung. Schön. Ich würde sagen, wir haben viel Vortalk geleistet. Lukas, wenn du kein Thema mehr hast, würde ich rein in die Folge
von heute. Rein in die Folge. Und für alle, die es bis jetzt noch nicht mitgekriegt haben, es geht heute um Staffel 8, Folge 2, das verlockende Angebot oder mit dem wesentlich schöneren englischen Titel You Only Move Twice. Der uns ja auch schon so ein bisschen so die Tendenz gibt, worum es heute gehen wird. 1996 US-Release, 97 dann in Deutschland released. Und ja, ich würde...
Deine Gefühle, bevor wir über die Folge reden, deine Gefühle zu der Folge, so, also wo siedelst du die an?
Eine meiner Lieblingsfolgen, die ich viel zu oft vergesse. Das ist so ein...
Das habe ich mir heute auch gedacht.
Ne? Ich finde, die ist so stark und so witzig, aber ich glaube, weil die nicht so die... Der fehlt ja ein emotionaler Moment, so ein bisschen, der dich wirklich packt. Und ich glaube, deshalb ist die mir nicht so gut im Gedächtnis geblieben, wie jetzt zum Beispiel die Folge, die wir jetzt am Ende der letzten Staffel besprochen haben, wo Bart Bonestorm klaut, wo ja wirklich viel emotional mitschwingt, aber auch witzig. Und bei dir
ja,
so?
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also wie ist die Folge für dich so
verortet? Ach so, sorry, das hat sich jetzt gerade hier wegen Skype, hat sich das alles gerade so ein bisschen... wo die für mich steht, ich sehe das auch so, die hat so nicht so diesen großen emotionalen Aufhänger, deswegen ist die nicht, vergesse ich die manchmal so ein bisschen und läuft so ein bisschen unterm Radar, aber so in ihrer Wertigkeit ist das immer so eine ganz krasse Simpsons-Folge, finde ich. Also die hat auch irgendwie auch Hank Scorpio halt als Figur und Globex, es gibt ja so manchmal dieses eine Ding, ne? Dieses eine Ding, es gibt, finde ich, stärksten Simpsons-Figuren sind die einmal aufgetaucht sind. So,
ja,
so
wie
der Langley in der Monorail-Folge oder sowas. Das sind so Figuren, die so krass hängen.
Mhm.
Und Hank Scorpio schafft es auch, in 20 Minuten oder in 15 Minuten, wo er überhaupt nur auf der Wildfläche ist in der Serie, einen so guten Auftritt hinzulegen, der bleibt dir dein Leben lang im Gedächtnis.
Ja.
Und dann auch der ganze Meme-Charakter natürlich mit dem Flammenwerfer und so. Ganz wichtige, tolle Figur im Simpsons-Universum. Ganz tolle Folge. mit schönem Zitat natürlich an James Bond. Kommen wir dann auch gleich eine Analyse zu. Und die macht einfach extrem viel Spaß. Die macht einfach sehr, 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 sehr viel Spaß, weil die sehr viel Schönes, Absurdes und natürlich auch Zitierwürdiges hat.
Ja, ich glaube, da ist sogar wieder ein Zitat drin, das ich von da kenne und heutzutage immer noch benutze. Also das hatten wir ja schon ein paar Mal, aber da ist dann auch später noch ein Spruch dabei, wo ich die Folge gesehen habe und mir dachte, hab ich das daher? Ich tippe auf ja, weil ich habe einfach ungesund viel Simpsons geschaut. Kommen wir gleich zu, ich würde jetzt direkt in die Folge reingehen und würde es erstmal so ein bisschen storymäßig einleiten, wenn das für dich in Ordnung ist.
Sehr, sehr gern.
Und wir starten ja sehr, sehr schön, indem wir praktisch das Haus von Mr. Smithers von außen sehen und er schlendernd auf die Arbeit geht, weil Mr. Smithers wahrscheinlich der einzige Mensch ist, der im Kernkraftwerk motiviert ist. Er singt dabei ja dann auch noch, ich arbeite für Monty Burns. Monty Burns.
Stimmt, Monty Burns. Ich arbeite für Monty Burns.
Exakt. Und hier, erste Referenz, die ich selbst recherchieren musste, ist eine Anlehnung an den Film Hollywood Hotel von 1937 und das Lied Hooray for Hollywood, was du in der Melodie auch teilweise noch bei den Academy Awards hast.
Okay, krass. Ja, stimmt.
War für mich auch, als ich das so gelesen habe, war ich so, krass, daher kennt man diese Melodie auch so prägnant. Fand's einfach stark. Ich mag den Moment total, weil Smithers einfach auch nur, ich mag den als Nebenfigur und wenn du eine Folge mit ihm eröffnest, ist das immer irgendwie schön. Er wird ja dann vom Auto aus angequatscht und abgeworben, weil Globex sucht Mitarbeiter für ihr Atomprogramm. Und Smithers lehnt natürlich ab, weil warum sollte Smithers Monty Burns verlassen? Und bringt diesen schönen Satz, kann man in Amerika nicht mal mehr in Ruhe die Straße entlang gehen, ohne einen Job angeboten zu bekommen?
Ja, das ist so ein der Satz ist so doof irgendwie. Der ist auch, ja, der ist auch immer noch doofer jetzt tatsächlich. Ja.
Es wurde nicht besser seitdem.
Nee, nur und leicht.
Was ich liebe, ist, dass sie ja dann den Moment komplett auslassen, wie eine andere wichtige Simpsons-Figur, nämlich Homer, von denen angesprochen wird, weil sie einfach den Cut machen ins Haus der Simpsons und Homer kommt rein und erzählt freudenstrahlend, er hat einen Job angenommen.
Weil sie sagen, weil er ja abgelehnt hat, sie nehmen den 10 Jahre späteren, ja.
Genau.
Dann ist Homer der nächstangesprochene. Und freut sich einfach sehr und sagt, hat auch nicht mit irgendjemandem Rücksprache gehalten, sondern einfach gesagt, ja, ich habe den jetzt mal angenommen.
Wir ziehen nach Cypress Creek. Also so, ja, nee, nicht, oder? Und da liebe ich den Ausdruck, den Marge dann bringt, weil sie findet es natürlich überhaupt nicht geil. Wir haben hier Freunde, Familie, Büchereiausweise.
Ja.
Und er überzeugt sie ja dann zum einen, weil er seinen Traum verwirklichen will, der da das erste Mal angesprochen wird. Und zwar ist sein Traum, die Dallas Cowboys zu besitzen.
Lacht nicht. Ich möchte aber einen Traum. Was denn? Ich möchte einmal die Dallas Cowboys besitzen.
Und das ist halt geil, weil manchmal altern Witze ja sehr gut, manchmal schlechter.
Ja.
Und hier haben wir das Problem, dass die Dallas Cowboys in der Zeit, in der diese Folge her ist, das waren die krassesten. So viel, die haben ich glaube, 3 Jahre in Folge den Super Bowl gewonnen, unfassbare Saisons gespielt. Mhm. Die wolltest du haben damals. Mhm. Heute willst du die nicht mehr haben. Die kommen immer in die Playoffs und fliegen dann raus. Außerdem haben die einen unfassbar schlechten Ruf mittlerweile. Einfach weil die so, also die nennen sich ja auch America's Team, was immer ein guter Move ist. Und ich weiß nicht genau warum, aber wenn du dich so eine Woche für Football interessierst, ist man sich relativ schnell so, es gibt ein paar Grundregeln, die hassen die, die hassen die und wir alle hassen die Dallas Cowboys.
Was? Okay, krass.
Und daher finde ich das immer so witzig, wenn dann in den Simpsons, weil das kommt häufiger vor, die Dallas Cowboys so hochgejazzt werden, weil die halt da zu der Zeit richtig krass waren.
Witzig.
Jetzt nicht mehr so wirklich. Ist dann auch, ich ziehe das jetzt einfach vor, bevor ich die Linie jetzt ziehe und hoffe, dass sich die Leute ans Ende der Folge erinnern. Am Ende der Folge kriegt er ja dann ein anderes Football-Team. Spoiler, es sind die Denver Broncos. Und der ist mega enttäuscht, weil die Denver Broncos zu dem Zeitpunkt richtig scheiße sind. Ich glaube, Platz 27 von 30 verfügbaren Mannschaften haben die in der Saison gespielt, in der die Folge gemacht wurde. Mies. Sowas von mies. Der Funny Part für mich ist, dass die Cowboys in der Saison, wo diese Folge rauskommt, das letzte Mal den Super Bowl gewinnen und seitdem nie wieder. Und die Denver Broncos in dem Moment angefangen haben, Super Bowls zu gewinnen, wo diese Folge in Deutschland rauskam.
Krass.
Und das finde ich einfach nur geil. Das ist
Recherchearbeit, Lukas.
Ey, ich weiß nicht, aber das hat mich auch einfach persönlich interessiert, muss ich sagen. Und ich habe mir gedacht, ich finde es einfach zu geil, dass diese Teilung drin ist. Das muss ich den Leuten auch irgendwie mitgeben.
Also das ist wirklich, da kann keiner mehr sagen, dass hier nicht gearbeitet wird. Also wirklich.
Auf Hochtour. Für euch. Hochtour. Und für mich. Auch für Max. Eigentlich für alle.
Auch für mich. Aber ich finde ich schon geil. Finde ich einen geilen Fakt. Danke.
Das ist doch schön. Freut mich. Jetzt gucke ich auf meinen Zettel und ich habe den nächsten Fakt direkt. Aber dann wird's faktenärmer, Leute. Keine Sorge. Weil sie schauen ja dann dieses Video. Das ist einfach ein Werbevideo für Cypress Creek ist, wo es diesen unfassbar witzigen Moment gibt, das gefühlt A, alles zu einem Café wird und der Obdachlose zu einem Briefkasten.
Der Obdachlose sich in den Briefkasten. US Mail. Man ist so, was?
Und okay. Den Moment habe ich zum Beispiel überhaupt nicht vergessen. Ich habe mich an das restliche Video nicht mehr erinnert, aber dass dieser Obdachlose zu einem Briefkasten wird, das habe ich mir eingeprägt. Fakt, der vielleicht zwei Schritte zu weit geht. Das Video über Cypress Creek heißt A Tale of One City. Ist eine Anspielung auf deinen Charles Dickens Roman A Tale of Two Cities und bezieht sich damit dann wieder auf die Simpsons und dann ist der Kreislauf perfekt, weil es gibt die Simpsons Folge A Tale of Two Springfields, die sich auch wieder auf den Dickens Roman bezieht. In dem Writers Room einfach scheinbar viele Charles Dickens Fans. Ich find's immer schön, wenn du siehst, so wie die so Literaturanspielungen mit einbauen.
Aber trotzdem gab es nie eine Simpsons-Weihnachtsfolge, die Charles Dickens-Weihnachtsgeschichte aufgreift.
Das ist absolut richtig. Vielleicht also in den neueren die, Staffeln und wir haben es eigentlich
nicht wahrscheinlich die neu, weil es vielleicht auch die meistzitierte Weihnachtsgeschichte der Welt ist. Also ja eine meiner absoluten Lieblings-Weihnachtsgeschichten. Meine Lieblings-Weihnachtsgeschichte.
Liebt die auch. Unfassbar. Also ich schaue die auch in 1 bis 3 Varianten jedes Weihnachten.
Welche ist deine Lieblingsvariante? Meine ist Geister, die ich rief.
Ja, meine auch.
Und dann kommt Muppets und Mickey Mouse.
Ich habe Geister, die ich rief, ist auch bei mir auf der 1. Auf der 2 ist tatsächlich die Animation mit Jim Carrey, weil die sehr am Original ist. Das mag ich total gerne. Und ich habe Muppets lange nicht gesehen. Letztes Jahr tatsächlich das seit langem wieder. Und das ist seitdem meine 3, weil die finde ich einfach echt wunderschön.
Mit Rizzo, die Ratte.
Ja. Das ist, ach, das ist, also, ja. Leute, ist vielleicht gerade nicht die Jahreszeit dafür, aber Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte in der Muppets-Variante, wunderschön.
Voll. Die ist einfach ganz, ganz toll und ganz, hat einen ganz mystischen Vibe und Geister, die ich rief. Ich will die ja seit Jahren mal umschreiben. Irgendwann wird's passieren.
Ich hatte in meiner Recherche für den Autokino, fürs Autokino-Event, aber es kam dann nicht dazu.
Ist auch kein abgebrochenes Projekt, wurde ja nie angegangen und es ist ja auch immer noch auf Halde.
Es ist angekündigt und seitdem pausiert, aber irgendwann wird es passieren.
Ist schon lange in Mache, wird nur unfassbar gut.
Solange ich eine Rolle kriege, ist für mich alles in Ordnung.
Ich möchte das so gern aufführen als Theaterstück mit meinen ganzen Freunden. Einfach in der Aschaffenburger Stadthalle 2 Abende, 2-mal ausverkauft, 1200 Tickets jeweils. Einfach die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte interpretiert vom Autokinokosmos. Marek ist der Erzähler.
Oh ja.
Christian Gürnt ist Ebenezer Scrooge und alles andere lasse ich auf mich zukommen.
Finde ich okay.
Was wäre deine Lieblingsrolle in der Weihnachtsgeschichte?
Ich habe überlegt, ich glaube, ich wäre tatsächlich super gerne Marley. Also,
Du wärst gerne Marley?
Ich weiß nicht warum, aber das war eben so direkt so, der ist, glaube ich, cool zu spielen in der Autokino-Variante.
Okay.
Außerdem, das Ding ist, ich bin direkt tot. Ich kann niemanden enttäuschen.
Ja, ey. Oder einfach Tiny Tim.
Ach, aber Tiny Tim macht so wenig.
Hier, nimm einen Nickel! Gott. Ich will eigentlich nur Ebenezer Scrooge sein, um endlich mal einen Nickel aus dem Fenster zu werfen. Hier, Junge, nimm diesen Nickel!
Also Max, wenn das mit der Weihnachtsgeschichte nichts wird, ne, das kriegen wir auch dieses Weihnachten irgendwie realisiert. Ich besorg dir so.
Unter meinem Fenster. Hier, junger Mann, sag mir, was für ein Tag ist heute? Weihnachten, Sir! Ja, dann nimm diesen Nickel!
Dann wirfst du es runter auf die Hauptstraße und ich dir so da. Max, ich gehe da jetzt nette nach, siehst du den Verkehr?
Oh Mann. Ja, gut.
Leute, kurzer Exkurs in die Weihnachtsgeschichte. Zurück in die Geschichte hier. Ja, die schauen sich dann das Video an und sind ja, also Lisa ist ganz begeistert, weil habt ihr gesehen, wie die Leute sich nicht schubsen und K.O. schlagen? Und wird in diesem Moment dann von
Bart zur Seite geschubst.
Ja. Und ich glaube, dann stürzt auch sogar noch der Kamin ein und sie sind dann doch irgendwie überzeugt, dass das Sinn macht, vielleicht Springfield den Rücken zu kehren. Und wollen dann das Haus verkaufen.
Genau.
Max.
Was sie aber nicht können, weil keiner will's.
Mhm.
Da steht Otto noch drin, sagt diesen, boah, ihr habt sogar Fenster, ich weiß nicht, ob ich mir die Hütte leisten kann.
Ja.
Auch ein großer Gag. Und dann sagen sie, ja, wir können es ja nicht irgendwie, also dann bricht ihr doch die Decke ein und dann wissen sie ja nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Und sagen so, wenn wir es irgendwie verkaufen, kriegen wir weniger als die Hypothek, die wir zurückzahlen müssen. Und ich habe die Lösung. Und dann klären sie einfach dieses Abandoned Place-Schild vor die Tür und hauen einfach ab und sagen, das ist ein verlassener Ort. Und laden noch ihr Auto ein und dann kommt ihr noch Flanders vorbei und sagt so, hey, könnt ihr vielleicht, Hummer, brauchst du das alles noch? Die Fußwanne und die Schleifmaschine und sowas? Mhm. Und da steht ja auch mein Name drauf. Und er sagt so, sag deinen Satz. Und er so, und dann so, Oakley, Oakley, Dokley. Und dann behält er die Sachen und dann fahren sie aus der Stadt raus, während sich ganz Springfield in einer großen Verabschiedung ihnen hinterherwinkt. Und man sieht einfach sehr viele Leute, Snake, der gerade in Handschellen ist, die ganze Schule, Dr. Nick plus ein Patient, der gerade auf seinem Tisch liegt und operiert wird, der noch hinterherwinkt. Ganz viele Menschen, der Reverend Lovejoy und so weiter und so fort. Alle winken ihn, die Szene geht viel zu lang. Und die Simpsons verlassen Springfield. Dann am Ende auch zu sagen, ach, so eine nette kleine Ortschaft. Und dann sagt jemand, hey, das stimmt überhaupt nicht.
Ja.
Springfield, weil wir hassen diese Stadt. Und dann so, ja, nimm das, du Kaff. Und dann fahren sie weg.
Ich liebe den Ausdruck, weil ich den auch ewig nicht mehr gehört habe. Leb wohl, du Drecksnest.
Drecksnest,
sagt er. Das fand ich einfach nur schön. Drecksnest. Was ich super spannend finde, ist diese, also die Szene, wie du sagst, ist viel zu lang. Jeder verabschiedet sich. Und das Internet hat mir erzählt, dass das angeblich gemacht wurde, um das Gefühl dafür aufzubauen, dass die Simpsons vielleicht wirklich nicht zurückkehren.
Oh, okay.
Wo ich mir so denke, also klar, es war eine ganz andere Zeit, retrospektiv sagt sich sowas leicht, aber wer schaut denn Staffel 8, Folge 2 von die Simpsons und denkt sich dann, ja gut, vielleicht sind die nächsten 20 Folgen der Staffel dann halt in Cypress Creek.
Das wäre so ein kranker Schritt gewesen und das hätte ja den Simpsons auch gar nicht gut getan. Also, nee. Weiß ich nicht. Aber gut, du hast immer Leute, die sowas vielleicht glauben.
Ich stell dir mal vor, die hätten damals Twitter gehabt. So für 10 Minuten wäre die Welt einfach in Flammen gewesen.
Um Himmels Willen. Ja, stimmt. Da möchte ich nicht drüber nachdenken. Lass uns weitergehen.
Lass uns lieber weitergehen.
Cypress Creek.
Ja. Sie fahren durch wunderschöne Wälder, kommen wirklich in der tollen Natur an. Ich glaube, es ist ein See im Hintergrund. Der schönste Ort, den du dir vorstellen kannst. Lisa hat den richtigen Fakt für diese großen Redwood-Bäume, die sie da finden. Und zwar einer von denen produziert so viel Sägemehl, dass man damit einen ganzen Tag die Kotze in Disneyland zudecken kann.
Schöner Satz. Mag ich sehr gerne. Ja. Muss ich sehr lachen vorhin.
Das war auch ein Satz. Ich fand den witzig, aber ich habe mir gedacht, Max wird den richtig witzig finden.
Ja, ich habe aber dann ist mir auch, ich muss sagen, ich habe noch niemanden in Disneyland kotzen sehen. Und ich bin ja wirklich oft da. Deswegen war ich ein bisschen so. Ja, irgendwie stimmt's auch nicht. Naja.
Oder es ist einfach sehr wenig Sägemehl, was eigentlich produziert
wird. Oder vielleicht wurde in den 90ern viel mehr in Disneyland gekotzt.
Ich weiß nicht, ob es da belastbare Zahlen zu gibt.
Mich würde wirklich mal interessieren, wie viel am Tag durchschnittlich in Disneyland gekotzt wird. Leute, wenn ihr, nutzt mal euer Internetwissen und eure Internetfähigkeiten und schreibt uns mal, wenn ihr wisst, wie viel durchschnittlich am Tag in Disneyland gekotzt wird. Auch gerne dann über welches Disneyland, ob Paris, ja. Anaheim, Orlando oder Tokio.
Ich hätte es auch gerne wissenschaftlich aufgearbeitet mit so Graphen, weißt du, die dann hintereinander gelegt sind, damit ich sagen kann, okay, das ist jetzt Anaheim, das ist jetzt Paris, das ist Tokio.
Absolut richtig, genau sowas möchte ich.
vielleicht einen kurzen Impulsvortrag, den wir dann in der nächsten Folge als unser Wissen ausgeben können.
Wir würden uns freuen, in zwei Wochen dann eure Kotzanalyse über Disneyland präsentieren zu dürfen. Naja, auf jeden Fall parken Sie dann mit Ihrem kleinen Anhängerchen, fahren Sie dann vor Ihr Haus, in dieses schon fertig eingerichtete, wunderschöne Haus, was man Ihnen da gegeben hat. Und während Sie die Tür schließen, klingelt schon wenige Sekunden später und ein riesiger Korb Obst mit Beinen steht dort. Und nein, es ist Hank Scorpio, eine der exzentrischsten Simpsons-Figuren, die wir von dem Zeitpunkt für die nächsten 15 Minuten an erleben. Und einer der bedeutendsten Nebencharaktere, wie ich finde. Mhm. Der sie viel zu doll empfängt. Also erstmal mit diesem riesigen Obstkorb mit Welcome. Probieren Sie Papayas, die sind köstlich. Mhm. Und mögen Sie diese Schuhe und das mögen Sie diese Moccasins. Im Schrank sind auch noch welche für Sie. Sie mögen sie nicht? Na gut, passen Sie auf. Ja, nimm das, ihr blöden Schuhe, und zieh die Schuhe aus und wirft sie einfach weg und sagt, haben Sie schon mal jemand Schuhe und Tschüss sagen sehen? Dann sagt Huma, einmal.
Also, ja. Das ganze Gespräch ist halt so absurd, weil er auch so diese Verkörperung so von positiven 90er-Management ist zeitgleich.
Absolut. Voll krass, ne?
Also es gibt ja dann auch so dieses, ich glaube, Huma sagt Boss, wenn ich nicht ganz falsch bin. Er sagt, nee, nennen Sie mich nicht so. Ich bin wie Sie. Ich fange zwar später an zu arbeiten und werde besser bezahlt. Ich habe auch mehr frei. Eigentlich mag ich nur den Begriff Boss nicht. Nennen Sie mich einfach nicht Boss. Und er spricht ja dann auch den, also das ist der Satz, den, wo ich gesagt habe, den benutze ich immer noch und den habe ich wahrscheinlich von Hank Scorpio, dass er sagt, die Leute werden bei ihm nicht gefeuert, sondern sie werden freiwillig gegangen.
Der Typ ist einfach sein ganzes Auftreten in der ersten, ja. Ich guck das hier gerade auch nochmal nebenbei, wie er einfach diese Schuhe wegschmeißt und dann so dumm da steht in dieser Tür. Ich habe das hier noch ohne Ton gerade im Hintergrund laufen, guck gerade nochmal drauf und muss einfach sagen, diese ganze Szene ist so doof, aber
weil das ja auch so schnell ist. Also er geht da
genau, es hat so ein unfassbares Tempo, er ist so all over the place, aber er ist auch dann direkt schon wieder weg, weil ja dann diese Laufmannschaft kommt, mit der Nummer umgebunden und er dann einfach mit denen sagt, ja, ich muss weitermachen und während sie noch reden, sich schon diese Zahl umbindet und dann sieht man im Hintergrund diese Lauftruppe und er schließt sich dann ja einfach denen an.
Das ist nur wild und lustigerweise ist es nicht nur Writing, was in dem Moment passiert, weil der ist im Original gesprochen von Albert Brooks und das war scheinbar ein krasser Impro-Künstler und die haben dem gar nicht so viele Lines geschrieben, weil sie gesagt haben, der wird am Ende eh das machen, was er für richtig hält und das ist dabei rausgekommen.
Ach krass, okay.
Wusste ich auch nicht, fand ich aber mega interessant.
Das ist witzig. Dass man so Risiken eingegangen ist, finde ich bei so einer Sache wichtig. Ich meine, da war ja schon alles gezeichnet, ne? Also der hat ja dann ja das fertige Material synchronisiert. Also jetzt nicht wie bei Rick and Morty, wo es ja Folgen gibt, wo Justin Roiland und wie heißt der andere nochmal?
Der andere?
Wo die beiden einfach in die Booth sind und haben einfach gesprochen 20 Minuten lang und dann haben sie dann einfach die Zeichnung gemacht.
Also davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Ich habe es nicht recherchiert und habe jetzt massive Angst, dass ich jetzt was Falsches sage, aber das klingt nicht nach dem Simpsons Weg, Dinge zu tun.
Das stimmt. Aber trotzdem schön, dass er da synchronisiert. Immer interessant auch, was die Geschichten hinter den Synchronsprechern oft sind. Gerade so, wie ich meine, wir hatten das ja letztens nochmal bei der Bonestorm-Folge, wo du gesagt hast, dieser wahnsinnig exzentrische und auch sehr als launisch geltende Typ, der auch oft mal jemanden verprügelt hat und auch ein Alkoholproblem hat und sowas, dass der dann da irgendwie diesen Kaufhaus-Cop synchronisiert hat.
Ich finde es ganz spannend, auch jetzt hier so in dem Detail, ich kannte halt, also bei Albert Brooks habe ich kurz gedacht, das ist vielleicht Verwandter von Mel Brooks, seemingly not, das konnte ich ausschließen, aber der muss einfach eine gute Karriere in den 90ern gehabt haben und sich dann in mein Herz gespielt haben als Hank Scorpio.
Ja.
Der auch noch wesentliche Momente kriegen wird.
Ich muss aber sagen, ich habe die Folge noch nie auf Englisch geguckt.
Ich habe so ein bisschen auf Englisch geguckt, jetzt tatsächlich heute. Find's genauso witzig. Also das ist ja das Geile bei den Simpsons, oft ist der Humor einfach ein bisschen verändert. Weil es so ein bisschen regional angepasst wird. Aber jetzt in dem Teil, den ich gesehen habe, war da auch nicht viel anders in meinem Gefühl.
Aber gibt nur einen Witz, der nicht im Deutschen funktioniert. Mit dem Curved und Cursed.
Ja.
Der funktioniert nicht. Der dann später in der Schule kommt. Aber man muss auch sagen, dass Hank Scorpio im Deutschen, ich weiß nicht, wer ihn spricht, aber die Person, die ihn spricht, spricht ihn so geil. Es passt so perfekt.
Absolut. Ja,
also das ist halt einfach, die Simpsons waren in ihren besten Staffeln halt auch bestens synchronisiert. Da gibt's halt nix dran zu meckern. Gar nix. Jede Nebenfigur krass auf den Punkt.
Der Synchronsprecher übrigens, Willi Röpke.
Okay.
Der spricht.
Stimme kommt mir bekannt vor. Was hat Willi Röpke noch gemacht?
Unter anderem Reverend Lovejoy von 97 bis 2001. Fat Tony von 97. Von 96 und 97 und dann seit 2004 wieder. Das ist ja nur Quatsch. 84 bis 87 Optimus Prime in Transformers.
Ach was, okay.
Ich muss mal, warte mal, Filme vielleicht. Ist hier was? Ich kenne da niemanden. Ich bin ganz ehrlich, das ist... In Futurama hat er den Tyrannosaurus Rex gesprochen zum Beispiel.
Okay. Wie kommt mir die Stimme so bekannt vor? Ich habe gedacht, den kenne ich aus mehr. Aber gut, dann kenne ich den einfach nur von sehr vielen Simpsons-Rollen.
Das kann schon sein. Also der hat auch selbst geschauspielert, aber das sind halt, also hier ist ein Tatort von 79, in Simsala Grimm von 99 hat er was mitgespielt und in der Schwarzwaldklinik, aber auch immer nur so eine Folge. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das, woher du ihn kennst.
Wahrscheinlich nicht,
ne? Ich weiß, woher du ihn kennst. Jetzt habe ich es gesehen, es steht leider bei Leben und nicht bei den Synchronrollen drin. In der deutschen Version von Mafia 2 spricht er Don Frank Vinci. Da kennst du ihn safe her. Nee.
Mafia 2,
nicht so ein Mafia-Fan?
Ja. Okay. Ich bin Fan vom ersten Teil, jetzt aber auch erst geworden durch die Definitive Edition. Mhm. Aber ich habe den zweiten Teil, den habe ich damals gezockt, aber ich war nicht so, bin gar nicht so tief im Mafia-Thema drin. Aber die Stimme kam mir bekannt vor. Aber vielleicht hat er auch, ist ja auch egal.
Egal. Wir haben mal drüber gesprochen, ist vielleicht
wir haben mal auch drüber ganz gesprochen. Aber er hat einen wahnsinnig guten Job als Hank Scorpio gemacht. Ja. Und das hält er dann noch bei. Wir sehen aber, bevor dann gleich mit Hank und Homer weitergeht, sehen wir nochmal Marge, die in dieser vollfunktionstüchtigen Küche steht mit dem Ofen, der sich selber reinigt und dem Staubsauger, der selber durch die Wohnung fährt. Da ist wieder im Übrigen eine kleine Zukunftsreferenz drin, wie die Simpsons schon wieder Dinge gekommen haben sehen. Nämlich dort ist wieder der elektrische Staubsauger, der von alleine die Wohnung erkennt und saugt. Was ja auch seit paar Jahren ein gängiges, der Staubsaugerroboter ist ein gängiges Modell in deutschen und weltweiten Wohnzimmern. Und deswegen, da gibt es auch eine kleine Referenz. Und naja, Marge ist auf jeden Fall super aufgeschmissen, weil sie merkt, dass sie gar nichts mehr zu tun hat. Sie sagt, es ist 9:30, ich habe schon alles erledigt. Und dann wird sie so kurz unsicher und man sieht sie dann auch umgehen, weil sie sagt, ach, ich gucke nochmal, ich muss nochmal nach den Betten, gucken. Parallel sehen wir Homer, der mit Hank ins Büro geht. Und der sagt, ich zeig ihm mal alles und gibt ihn dran. Irgendwann dreht er ihn, dreht er sich um und sagt, hier ist meine Jacke, hängen Sie die mal bitte an die Wand. Und guckt sich halt Homer um und es ist halt ein komplett gläsernes, rundes Büro, in dem überall Schreibtische stehen. Und sagt Hank Scorpio wieder so einen legendären Satz. Ich hoffe, ich kann ihn so, ist einigermaßen das Zitat. Er sagt nämlich, dann lacht dann und sagt, wir bei Globex halten nichts von Wenden.
Ja.
Da war ich so, okay, das ist ein Statement. Also.
Ich habe mir aufgeschrieben, wir glauben nicht an Wände und das finde ich stark.
Wir glauben nicht an Wände, genau. Ey, wir glauben nicht an Wände. Und er sagt auch, sie haben auch gar nicht meine Jacke in der Hand. Ja. Und dann sieht man einfach, wie Hank Scorpio anscheinend den verwunderten Homer einfach, wie er seine Jacke so falsch rum anhat, weil er ihm die irgendwie schnell aus den Händen geluchst hat und ihm diesen Trick vorführen wollte. Und er ist einfach nur doof dabei. Boah, lieb ich.
Und sie gehen doch dann auch weiter und landen dann doch auch auf Laufbändern, oder?
Genau, dann sind sie schon auf den Laufbändern und dann ist ja auch die Vertrauenssituation, dass er dann irgendwie sagt, er stellt ihm dann seinem Team vor, der sagt, also, ich habe ein Team, das müssen sie motivieren, das sind so drei Typen, die im Kreis an so Rechnern sitzen und gerade diesen Reaktor überwachen, der halt wichtig ist für die Arbeit von Hank Scorpio, die zu dem Zeitpunkt noch nicht klar ist, was er da eigentlich macht. Und er soll die Leute motivieren.
Genau.
Und er sagt dann so, und Jungs, wie sieht's aus? Und er sagt, ja, gut. Und dann sagt er, könnt ihr auch ein bisschen schneller arbeiten? Klar, Herr Simpson. Und dann arbeiten sie einfach schneller.
Das liebe ich so. Das ist wirklich so eine geile Szene. Arbeitet ihr auch fleißig? Ja. Könnt ihr auch fleißiger arbeiten? Ja, natürlich, Herr Simpson.
Ach, die ist so schön. Das ist so eine süße, süße, kleine, lustige, unschuldige, gut gemeinte Simpsons-Szene.
Ja.
Naja, und dann wollen sie halt diesen Vertrauens, will ja Hank Scorpio noch Homer irgendwie so sagen, so ja, ich hier fängt man sich auf und so und wir sind für eine Vertrauen ist der Schlüssel zur Motivation. Und dann sagt er, schließen Sie die Augen, stellen Sie mit dem Rücken zu mir und wir werden jetzt gleich, ich werde Sie gleich auffangen und der steht halt dabei neben dem Telefon und das klingelt dann halt und dann fällt halt Homer hin und ist so ein kleiner vorhersehbarer Gag.
Ja.
Aber dann passiert auch alles wieder mit dieser wahnsinnigen Hektik, weil Hank Scorpio halt dann raus, faded quasi und sagt, er muss irgendwie, jemand sagt, oh, jemand hat mein Essen, mein Mittagessen angefasst, ein dringender Notfall und rennt halt dann irgendwie weg. Und dann überlässt er ihn ja den Jungs und dann kommt es eigentlich erst zu dieser Szene, dass der die Jungs dann motiviert, Homer.
Aber das
die nächste Szene, so, sorry.
Nein, das bringt aber auch schon dieses richtige Ding von Hank Scorpio muss immer wegen irgendwelchen fadenscheinigen Dingen weg und wir stellen in der nächsten Szene fest, das sind schon eher handfeste Dinge, wegen denen der weg muss.
Absolut.
Das liebe ich, wie er dann immer so sympathisch, ja, da hat jemand wohl mein Essen genommen, ich muss mal kurz.
Obwohl er eigentlich aus seinen kriminellen Machenschaften gar keinen Hehl macht.
Nee, also
er ist ja sehr offen. Er macht das ja alles nebenbei.
Aber ich glaube, es ist halt trotzdem so unausgesprochen. Er sagt ja nie, Homer, übrigens, du baust gerade einen Laser, sondern du hast halt deinen Job und Meme-Material, wenn du beim Rausgehen noch jemanden umbringen könntest, wäre das ganz toll. Was dann noch kommen wird. Es ist, ich find's einfach nur wild, weil es so absurd ist, dass Homer halt auch null drauf anspringt in der gesamten Folge. Er ist halt komplett oblivious.
Voll. So, und das auch Homer so, der ja eigentlich in seinem Job so scheiße ist, dann halt da so eine Anerkennung bekommt für nix eigentlich. Das ist halt auch einfach alles so schön doof. Und dieses große Vertrauen, das Hank Scorpio ihm von der ersten Sekunde an entgegenbringt, das macht einfach nur Spaß, sich das anzuschauen.
Ja.
Und ja, es ist halt auch erfrischend, einfach mal Homer nicht in der Trottelrolle zu sehen, obwohl er nichts anders macht. Und was dann auch sagt, so, yo, stell ihn in das richtige Umfeld und er funktioniert ja irgendwie.
Er ist halt in der Folge wieder auch mehr so, ich sag mal, der liebe Doofe. Ja. Du merkst, viel kapiert er nicht, was um ihn rum passiert, aber er meint's immer gut.
Hm. Man sieht dann aber auch noch mehr von der Familie.
Genau.
Weil natürlich, es gibt ja noch, also insgesamt gibt's vier wichtige Parteien, oder nee, drei richtige wichtige Parteien, weil Maggie so, sage ich mal, ein bisschen im Hintergrund ist. Wir haben Marge, die mit der Situation überfordert ist, dass sie ihren Tätigkeiten als Hausfrau nicht wirklich nachgehen kann, weil die quasi alle schon von Elektronik für sie übernommen werden. Wir haben das große, wir haben Lisa und wir haben dann noch Bart. Und Bart kommt in der nächsten Szene, der in der Schule sitzt. Und irgendwie die Kids stehen irgendwann rum, weil er der Neue ist und alle sind irgendwie so, hey, du bist cool, du bist ziemlich erfrischend anders und weil er halt irgendwie mit der Achsel pupst. Und dann kommt irgend so ein anderer Typ noch angerannt, der auch die gleiche Synchronstimme hat wie Milhouse und sagt so, hey, ich habe noch keinen besten Freund, du könntest es werden, ich brauche dringend jemanden, der mich rumschubst. Und sieht halt einfach fast genauso aus wie Milhouse, nur mit einem anderen Haarschnitt eigentlich. Und dann kommt der Lehrer rein. Und merkt relativ schnell, dass Bart nicht richtig mitkommt, weil er keine Kursivschrift gelernt hat. Und der schreibt halt in Kursivschrift an die Tafel. Und Bart kann das nicht.
Nee.
Und kann sich dann auch nicht mit seinen Armpüpsen retten und kommt dann in die Nachhilfeklasse. Und die Nachhilfeklasse ist einfach nur legendär.
Die ist wirklich legendär.
Da darfst du gern weitermachen.
Er kommt dann in die Heilkräuterklasse, nennen sie das, aber es ist eigentlich die Klasse für die Legastheniker. Und ja. Es sind unterschiedliche Kinder da drin. Die Motivation, warum die dann da drin sind und sich dann in der gesamten Stunde mit dem Buchstaben A beschäftigen, sind dann zum Beispiel, und das finde ich schön, erste Erklärung, ich bin aus Kanada hergezogen und alle sagen, ich bin ein bisschen langsam, wo wir wieder dieses Amerika-Kanada-Ding haben. Ich habe Feuerchen gelegt, war beim zweiten. Und das finde ich, und das war der Moment, da ist bei mir immer alles aus. Diese Verniedlichung auch noch. Ich habe Feuerchen gelegt, killt mich.
Absolut, mit dem Jungen, der einfach dieses, ich habe Feuerchen gelegt, ja. Ihm das auch so ganz eklig ins Ohr flüstert. So.
Und
oh, das ist eine großartige Szene.
Was ich tatsächlich spannend finde, ist, dass die in einem ursprünglichen Entwurf hätten die alle die Frisur von Ralph Wiggum gehabt. Aber man hat sich dann entschieden, dass das doch ein bisschen seltsam aussehen würde. Und der Junge, der Feuerchen gelegt hat, ich glaube, der hat noch eine relativ ähnliche Frisur wie Ralph.
Genau,
und bei den anderen ist es dann aber verändert worden noch, damit es so ein bisschen weniger Stereotyp wird.
Ja, also die haben zwei haben so diese Ralph Wiggum Frisur am Tisch. Die Szene gerade hier sogar auf.
Genau.
Und und dann kommt ja die Lehrerin rein und sagt, ich hoffe, dass wir es diese Woche schaffen, den Buchstaben A fertig zu kriegen. Was Bart natürlich sagt, ja, ich bin der vierten Klasse. Und dann sagt sie ja so, wir haben also ein Sollte-Kind hier in der Klasse. Und dann wehrt sich Bart ja dagegen und sagt ja irgendwie so, ich glaube, sie sind ein bisschen, was sagt der, Chuchu in der Birne oder Plemplem oder was
irgendwie
sagt der
sowas,
da?
Irgendwie sowas, das kriege ich gerade nicht.
Und das ist so witzig, dann wenn alle so, er sagt dann irgendwie so ein bisschen Plemplem und alle Plemplem.
Ich liebe halt auch den Moment, oh, ich glaube, da ist jemand von der Sollte-Seuche befallen. Das ist so wahnwitzig.
Geile Vokabel.
Das funktioniert halt auch ganz geil, weil es halt, also, wie wir wissen, nicht von Dauer ist, dass du halt alles so krass überzeichnet machen kannst. Das macht es so unfassbar witzig. Auch ja dann der Moment, ich glaube, ist das danach, dass Lisa herkommt? Ja, ne?
Sorry, ich habe noch mal ganz kurz geguckt, welches Wort sie sagen. Und er sagt, sind wir hier etwa Kuckuck? Und dann sagen alle Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Ich wollte nur noch mal wissen, was es war, weil in der deutschen, in der Untertitel steht Plem Plem. Ich hatte es jetzt nur gerade hier so nebenbei lauf. Was hast du gerade gefragt mit Lisa?
Ob Lisa dann der nächste Moment ist.
Lisa ist der nächste Moment. Wir haben noch mal ganz kurz die Zwischenschalte zu Marge. Die kam jetzt gerade so in dieser, kommt in der Szene zwischendrin, weil Marge dann das erste Mal schon zum Alkohol greift. Also Marge trinken immer ein Glas Wein. Man sieht in der ganzen Folge nicht, dass sie damit ein ernsthaftes Problem hat. Sie sagt auch immer diesen legendären Satz. Mhm. Eigentlich, der Arzt sagt, man sollte eineinhalb Weingläser trinken, aber
so viel bringe ich nicht runter.
Aber so viel bringe ich nicht runter, beziehungsweise einem bin ich zu müde. Und nachdem dann die Kuckuckszene war und die Kinder alle Kuckuck, Kuckuck machen, geht dann Schnitt auf Lisa, die gerade Frau Eule begrüßt.
Ja.
Im Wald und sich eigentlich so darüber freut, dass alles so schön Natur ist und wie so ein kleines Blumenmädchen, also wie bei der Zauberer von Oz, durch den Wald springt und denkt sich so, oh krass, für sie ist das halt das Paradies, weil sie hier endlich mal sehr viel Natur genießen kann, ungestört und einfach so ihren Hobbys als die kleine schlaue Lisa frönen kann. Und das wird dann aber relativ schnell durch ihren eigenen Körper unangenehm, weil sie halt anscheinend gegen viele Blumen, die dort sind, allergisch ist.
Und im Hintergrund passiert ja noch dieser geniale visuelle Gag, dass sie ja das Streifenhörnchen trifft und sich mit dem anfreundet und drei Schritte weggeht und von hinten dieser Adler reinstößt und das Streifenhörnchen wegzieht.
Genau, das Backenhörnchen, das einfach von dem Adler geklaut wird. Oh, das ist eine fantastische Szene. Das mag ich alles sehr, sehr. Das ist von der Eule, glaube ich, ist das auch. Aber es ist alles so. Es ist halt der typische Simpsons-Quatsch. Mhm. Und den mag ich alles sehr, sehr gern. Dann sehen wir die Szene mit der ganzen Familie, die in dieser Einkaufsgasse ist.
Und alle sind schon so ein bisschen weniger motiviert, außer Homer, dem geht's richtig gut.
Naja, sie sind auch so ein bisschen, sie kommen ja dann zu diesem Spendzone-Laden, wo dann diese ganzen Baseball- und Football-Reliquien liegen, so ein bisschen Needful Things-mäßig und da liegen ganz tolle Sachen dabei, irgendwie ein Pferdelederball und dann halt auch dieser Hut vom Trainer der Dallas Cowboys,
genau.
Von Tom Landry, der auch unterschrieben ist mit, was steht da, für Bermans chemische Reinigung, mit besten Wünschen Tom Landry.
Wie es halt bei so Sportkram oft ist, dass dann halt da irgendein Quatsch steht.
Absolut. Also das ist ja oft so in so Läden. Ich habe das mal tatsächlich live gesehen, als ich auf der Comic-Con war 2018 in San Diego. Mhm. Auch einfach so eine richtige Alt-Mann-Geschichte in meinem Leben, weil ich immer sag so, ja, damals, als ich auf der Comic-Con war, den Satz sage ich sehr oft, so richtiger so.
Weil ist aber auch geil, mal auf der
Comic-Con
in San Diego.
Einmal in meinem Leben auf der scheiß Comic-Con in San Diego war. Hm?
Ist aber auch einfach ein geiler Moment, mal auf der Comic-Con in San Diego zu sein. Ich verstehe das.
Absolut. Das ist auch irgendwie ist auch schon ganz schön cool. Naja, auf jeden Fall gibt's da so Typen, gibt's da einen Typen, der verkauft sowas, auch so Unterschriftsachen und auch so Sportartikel, aber auch so Star Wars Plakate mit allen Unterschriften der Originalschauspieler. Auch Carrie Fisher und so.
Wahrscheinlich extrem günstig.
Nee, also nicht? Mit Zertifikat und das kostet so unfassbar viel Geld.
Ey, das glaube ich.
Der Schröckert hat sowas mal von seiner Frau bekommen. Das hängt bei dem im Hausflur. Ich war einmal beim Schröckert zu Hause und dann stand ich in diesem Flur und dann hängt da einfach ein Plakat von, ich glaube es war sogar Empire Strikes Back, mit allen Unterschriften. Mit Billy Dee Williams, warum ich den als erstes auch sage, Harrison Ford.
verdienteste wichtige Star Wars Schauspieler, Billy Dee Williams. Punkt. Ende der Diskussion.
Wer ist für Sie Billy Dee Williams? Ja. Und dann kommt direkt Hayden Christensen.
Ja.
Nee, aber so alle drauf halt, ne? Also wirklich von Carrie Fisher über Harrison Ford, Mark Hamill, der ganze Grundcast und noch ein paar mehr Leute. Also alle, die wichtig sind in Star Wars, Empire Strikes Back, haben halt auf diesem Plakat unterschrieben. Und das ist so krass, Mann. Naja, auf jeden Fall gibt's ja auch so Leute, die verkaufen das. Und da steht dann manchmal auch so komisches Zeug drauf, weil sie das halt einfach irgendwo gekauft haben und dann, das ist halt ein Riesending, ne?
Ja.
So Sportutensilien verkaufen mit krassen Stars. Also.
Kannst dich auch dumm und dämlich verdienen.
So ein Football unterschrieben von O.J. Simpson oder so, ist bestimmt eine Menge wert. Also, kann ich
mir. Weiß nicht, da würde mich der Handschuh mehr reizen, aber.
Der Gerichtshandschuh von O.J. Simpson, unterschrieben von ihm. Blast O.J. Ach ja. Naja, auf jeden Fall sieht Homer diesen hässlichen Hut, ne?
Genau. Der das Markenzeichen von Tom Landry war und holt sich den ja auch so ein bisschen als Management-Tool.
Genau, so ein bisschen als rechtfertigt das mit, ich bin ja auch ein Trainer.
Und
er steht dann hinter seiner Mannschaft, die alle ziemlich müde sind.
Mhm.
Und dann sagt er, warum seid ihr denn müde? Und dann sagen sie, naja, Herr Simpson, wir haben schon ewig nicht geschlafen, weil sie halt die ganze Zeit diesen Reaktor irgendwie da fertig kriegen müssen. Und ist dann auch so, sagt dann auch diesen, wenn euch Tom Landrys Hut nicht motiviert, kann ich ja gleich das Handtuch schmeißen, ja. Satz.
Aber ihm kommt ja dann zum Glück eine Idee.
Hängematten.
Und da Homer ja neu in der Stadt ist, fragt er natürlich seinen Chef, wo er denn Hängematten kaufen kann. Während der gerade einen wichtigeren Business Call hat, würde ich jetzt mal sagen.
Eine wichtige Zoom-Konferenz.
Es geht sehr groß auf. Also er hat ein gutes Setup für Online-Konferenzen. Und er stellt sich vor mit, ich bin Hank Scorpio, ich kann das jüngste Gericht herbeiführen. Und ich finde, das ist ein ballsy Entrance. Das ist so ein
legendärer Satz, oder?
Ja. Also irgendwann mal in Raum 1 kommt es, ich bin Lukas Voll, ich kann das jüngste Gericht herbeiführen. Das ist ein Power-Move. Wird das nur stark. Er spricht mit so Weltanführermenschen, so das klassische Bond-Bösewicht spricht mit Regierungsträgern Ding,
ja.
Setzt sie unter Druck und jagt dann die Brücke an der 46. Straße hoch. Und der Humor entsteht in meinen Augen eigentlich nur dadurch, dass Homer ja die ganze Zeit aus dem Fenster guckt im Hintergrund, weil Hank ihn ja kurz darum gebeten hat, in eine andere Richtung zu gucken. Und es passiert nichts. Es passiert einfach überhaupt nichts. Weil Homer natürlich sich dran hält und einfach ein guter Mitarbeiter ist.
Ja, und aber gleichzeitig halt auch einfach dieser, was ja auch trotzdem witzig ist, ist dieser Typ, der sagt, vielleicht ist die Brücke auch ganz von allein eingestürzt.
Stimmt, ja.
Und dann sagt Scorpio und sich rein, so Brücke von allein eingestürzt. Ich glaube, ihr spinnt, ihr habt 72 Stunden. So, und dann streiten die sich ja dann noch, weil ob sie risikofreudig sein sollen oder nicht. Hey Mann, stimmt. Das ist alles so way over the top dumm.
Das wird halt für mich komplett überstrahlt von diesem Hängematten-Moment, wo er ihm dann, wo er ihm dann praktisch erklärt, okay, für Hängematten haben wir 4 Geschäfte. Und die sind alle zufälligerweise dann im Hängemattenhaus, im Hängemattenbezirk.
Der Hängemattenbezirk, ja.
Das hat sich so auf meine Netzhaut und in meine Großhirnrinde gebrannt. Das werde ich nicht vergessen können. Das Hängemattenhaus im Hängemattenbezirk. Und er wirft Homer ja dann auch raus mit, wissen Sie, wer die Hängematte erfunden hat? Schon haben Sie eine Aufgabe, finden Sie es raus. Und dann geht Homer, um rauszufinden, wer die Hängematte erfunden hat.
Und kommt aber dann auch schon wieder mit einem Kaffee.
Ja.
Und fragt, wo es denn Zucker gibt.
Aber das ist dann in seinem Secret Lair, oder? Also in diesem, das ist doch dann in diesem Gebirgsraum.
Genau, in dem Gebirgsraum, wo in der Mitte dieser riesige Strahler
genau,
steht und er sagt so, hey, dankeschön, danke, dass sie denn, läuft ja alles super und so mit dem Kernreaktor, ne? Und dann fragt er an diesen legendären Satz, welches Land mögen Sie weniger, Herr Simpsons? Frankreich oder Italien? Und er sagt, Frankreich. Und dann so, niemand sagt Italien.
Das finde ich auch, es ist natürlich fies, aber ich lache da immer so sehr bei diesem, niemand
so
sagt Italien.
So witzig, wirklich. Oh Gott, da könnte ich mich bepissen, ey. Und ich habe auch vor mir so laut gelacht. Und dann sagt er ja, er will eigentlich nur Zucker.
Ja.
Das ist ja eigentlich der Grund, warum er da ist. Und Hank Scorpio holt dann einfach aus seinen
Hosentaschen
Zucker raus.
Lose.
Und gibt ihn dem so dumm in die Hand. Und dann sagt er so, möchten Sie auch noch Sahne? Und dann überlegt Huber kurz und sagt, nein. Oh, das ist, also, da, ey die Hank-Scorpio-Szenen, so, ne? Mhm. Da sind halt bis auf vielleicht die Umfallszene, die ist nur so eine 8 von 10 oder eine 7 von 10. Aber alle anderen sind halt eigentlich nur top-notch.
Ja.
Also.
Siehst ja auch, wie viele Memes es einfach von Hank-Scorpio gibt. Diese Flammenwerfer-Sache ist ja dann wirklich, die ist einzementiert ins Internet.
Absolut.
Und absolut. Wir kommen ja, also wir haben das, glaube ich, schon so ein bisschen vorgegriffen. Wir haben dann, glaube ich, noch mal eine Szene, wo kurz gezeigt wurde, Lisa ist übrigens wirklich auf alles allergisch. Mittelgut. Aber dann müsste doch eigentlich diese Laserszene kommen mit Mr. Bond.
Die kommt gleich. Wir sind immer, wir sehen nochmal alle ganz kurz alle Protagonisten, weil sie gerade in welcher Situation sind. Wir sehen, dass Marge in der glänzenden Küche sitzt und wieder zum Wein greift. Wir sehen Lisa, die dann vom Backenhörnchen noch angepustet wird. Da sagt sie so, oh ja, und guck mal, und du kannst dir vorstellen, dass ich so allergisch bin. Mhm. Und dann siehst du das Eichhörnchen einfach nur so, wie es doch diese Pusteblume nimmt und ihr einfach ins Gesicht pustet. Weil es einfach ein asoziales Backen-Eichhörnchen, was auch immer ist. Und du siehst dann noch das Bart mit dieser Gruppe von Kindern, die Reise nach Jerusalem spielt. Und sind noch viel zu viel Stühle da.
Ja, stimmt.
Und da hat jeder einen Platz.
Oh, ich möchte kurz erwähnen, ich habe wieder eine Szene übersprungen. Das ist ein Fluch.
Oh Gott, Lukas, es geht wieder los. Nee, aber die ist wirklich, ey, da passiert so viel Gutes. Und dann kommt natürlich direkt die Szene, aber das ist auch wirklich nur ein kleiner Teil, den ich jetzt gerade erwähnt habe, weil dann kommt schon die nächste wichtige Szene. Homer steht im Snackautomaten im Hintergrund und vorne sehen wir Hank Scorpio mit einem Mann auf den Tisch gebunden und es ist niemand. Es ist kein geringerer als
Mr. Bond, mit T am Ende, das ist ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Es ist nicht James Bond, er sieht auch nur zufällig aus wie Sean Connery als James Bond, weil Fox Angst hatte vor verklagt werden, das fanden die so mittel, hat man sich dann wirklich entschieden, diese Figur Mr. Bond zu nennen und nicht Mr. Bond. Mega nice. Es ist eine klassische James Bond Szene, die erinnert, glaube ich, an Goldfinger. Und Bond macht sich ja dann los und stürzt raus und Hank sagt ja irgendwie so, ja, halten Sie ihn auf. Und Homer tackelt einfach diesen Geheimagenten zu Boden, weil er es natürlich wieder mal nicht besser weiß.
Das ist so schön. Und dann sagt Hank Scorpio, da haben Sie doch wieder eine Heldentat, die Sie heute Abend. Heute Abend gehen Sie nach Hause mit einer weiteren Heldentat, von der Sie erzählen können. Und dann siehst du einfach nur diese 6 Typen mit den Maschinengewehren, die um Bond rumstehen. Da geht Scorpio weg und sagt, erledigt ihn. Und dann siehst du doch, wie die einfach nur auf diesen Boden ballern. Und dann kommt der Cut. Das ist so asozial.
Das ist sehr explizit auch. Also natürlich siehst du nichts. Die zeigen ja den Körper nicht. Aber du siehst halt einfach, wie 6 Menschen um ihn rum ein Magazin entleeren. Wäre ein sehr anderer Goldfinger-Film geworden, wenn es am Original auch so abgelaufen wäre.
Absolut.
Wir sind doch dann in der Abendessensszene, ne?
Genau. Danach. Dann kommt schon die Abendessensszene und ja, jeder beschwert sich eigentlich über das, wie es ihm geht.
Genau. Homer ist am Anfang noch relativ glücklich, weil er und das finde ich geil, weil Homer sagt es und dir wird wieder nochmal so bewusst gemacht, er checkt überhaupt nicht, was abgeht, obwohl er es hört. Er sagt ja dann, wir liegen weit vor der Wettermaschine in der biologischen Kriegsführungsabteilung. Also, ja, gut. Alle anderen haben halt keinen Bock, wollen eigentlich wieder zurück nach Springfield, weil da war dann doch alles besser. Und Homer muss praktisch eine Entscheidung treffen.
Und läuft ganz traurig in einen Kriegsschauplatz eigentlich, wenn man es so will, weil die Regierung versucht, Hank Scorpio zu stellen. Mit einer Armee an Menschen, die sich alle da mit seiner Mannschaft irgendwie bekriegen und ballern. Und er steht in der Mitte verzweifelt, drückt die ganze Zeit Knöpfe. Homer läuft mit den Händen in den Taschen traurig in den Raum, während Hank Scorpio gerade irgendwie gerade giftige,
Säure.
Ätzende Säure auf Soldaten kippt. und irgendwie eine Frau mit Bikini Soldaten das Genick bricht.
Ja, ja.
Mit ihren Beinen.
Und da wird's kurz lustig und spannend. Weil, wie du sagst, sie bricht ihm ja dann das Genick. Sie ist eine Anspielung an Miss Goodfies aus dem 1967er James Bond Parodiefilm, der Casino Royale heißt im Original, was ich interessant finde. Und der Fakt, den ich aber irgendwie heavy finde, ist dieser US-General, den sie da erdrosselt, der ist modelliert nach Norman Schwarzkopf, der damals ein ultra wichtiger US-General im Golfkrieg war. Also der Typ war wirklich bekannt. Du hast das gesehen und hast ungefähr erahnen können, okay, das ist Norman Schwarzkopf und der wurde einfach von dieser Frau mit ihren Schenkeln erdrosselt.
Ah, das auch verdient.
Warum auch nicht? Also in der Folge sehen wir, es gibt schlimmere Wege als US Marine in dieser Folge zu sterben. Säure, Granaten, Flammenwerfer.
Feuer.
Ja, ja.
Und naja, Hank Scorpio versucht ihn dann noch irgendwie so zu überreden, dass er nicht doch bleibt. Also schicken Sie ihn nach Hause, bleiben Sie hier, wir gehen kegeln, sagt er dann noch irgendwie, während im Hintergrund die Welt brennt und der Countdown läuft und die Jets irgendwie auf die Höhle schießen und was weiß ich alles so. Und da sagt er, wir können auch in Kontakt bleiben, wie ist Ihre Nummer? Und dann sagt er, ich habe noch nie bei mir selber angerufen, aber fragen Sie doch einfach vorne bei der Rezeption, irgendeiner würde ich schon haben. Und dann zieht sich Hank Scorpio währenddessen seinen legendären, sagenumwobenen Meme-Flammenwerfer auf und sagt zu Homer noch so, wenn Sie nach dem Weg, wenn Sie möchten, können Sie auf dem Weg nach draußen noch ein paar Leute kalt machen, das würde helfen.
Ja.
Und zieht dann in den Kampf, um mit dem Flammenwerfer Soldaten hinzurichten, die gerade auf ihn schießen und einfach nur auf diese Masse drauf zu halten und dabei hämisch zu lachen. Und Homer einfach hinten traurig die Tür raustrottet.
Und aber trotzdem diesen krassen Moment hat, der mir auch erst so richtig, jetzt nochmal beim so genauen hinschauen, er tritt ja dann noch so eine Granate zurück, so wie als würde er eine Cola-Dose wegtreten. Das finde ich nur stark.
Stimmt, ja. und während sie dann fahren sie wieder zurück.
Genau.
Wir sehen dann eigentlich, die Simpsons fahren zurück nach Springfield, stehen vor ihrem typischen Simpsons-Haus, ein bisschen verkommen. Es hängt immer noch das Abandoned Places, der Abandoned-Schild an der Hand und das Gras ist sehr hoch und es liegen ganz viele Zeitungen vor der Tür und die Kamera zoomt dann auch noch, kurz nachdem Homer die Tür geöffnet hat, auf das Cover der obersten Zeitung. Da ist ein Bild von Hank Scorpio, wo drunter steht Supervillain seizes East Coast, also ja. Superschurke übernimmt die Ostküste. Und ja, als sie dann das Wohnzimmer betreten, sitzt da auch noch Otto, ne?
Genau. Der, da mehr oder minder halt gelebt hat. Wahllos mit seiner Freundin, die er dann noch ruft.
Ja.
Und, dann ist aber eigentlich fast wieder alles beim Alten, als Otto dann rausgeworfen wird.
Fast alles. Weil Homer kriegt dann noch ein Telegramm und bekommt noch ein ganz besonderes Geschenk.
Genau. Er tritt vor die Tür und wir sehen relativ schnell, Hank Scorpio hat an Homer geglaubt, hat an seinen Traum geglaubt, hat ihm eine Football-Mannschaft geschenkt. Aber es sind die Denver Broncos. Und ich glaube, wegen der Folge hätte ich nie ein Denver Broncos-Fan sein können. Weil so enttäuscht, wie Homer Simpson sagt, oh, nur die Denver Broncos. Ja, sorry, leider raus. Marge fragt ja dann auch noch so, ob das nicht schon weißt du, es bringt dich doch bestimmt der Sache schon ein bisschen näher und es ist nicht was Tolles. Du verstehst eben nichts von Football, Marge. Und dann endet die Folge mit einem ganz besonderen Outro.
Einem ganz besonderen Outro, denn Hank Scorpio kriegt seinen eigenen James Bond-artigen Song.
Der, also wirklich wunderschön ist. Der ist in der Produktion länger gewesen. Da haben sie noch ein bisschen mehr auch mit unterschiedlichen Bond-Songs gespielt scheinbar. Gibt's, warte mal, ich will's jetzt nicht falsch sagen. Ich glaube, der ist auch in der DVD-Fassung enthalten, halt nicht in der Disney Plus-Fassung, weil das die normale Fernsehfassung ist.
Okay.
Wunderschöner Song, auch in der DVD-Fassung erhalten, und das ist, glaube ich, der letzte Fakt, den ich für diese Folge habe. Es gibt einen Abe Simpson-Arc eigentlich. Weil es wird ja, von jedem Simpson gibt's ja praktisch einen Handlungsstrang, den hätte es theoretisch auch für Abe gegeben, wie er alleine zurückgelassen wird und wie es ihm damit gar nicht so gut geht. Und wie er dann auch so ein bisschen entnervt ist. Hat zeitlich nicht mehr reingepasst, dass ist Abe Simpson einfach komplett aus der Folge gesprungen.
Krass, okay.
Und das ist scheinbar auf der DVD drauf. Konnte ich jetzt nicht verifizieren. Ich habe die DVD zufällig nicht, weil Disney Plus ist ja für mich da. Wofür brauche ich DVDs?
Ich habe die DVD tatsächlich.
Das kannst ja vielleicht mal in Erfahrung bringen, wenn du Lust hast. Das würde mich interessieren, krass, ob das stimmt.
Das würde ich mir mal angucken.
Ja, und damit war es dann eigentlich die Folge.
Ja, wir haben auch wieder 70 Minuten eine 20-Minuten-Folge besprochen.
Aber das ist doch die Aufteilung, für die Leute hoffentlich herkommen. Also, wär schon gut. Sonst.
Absolut. Ja, ey, ist also wirklich so, um so ein Fazit zu ziehen, wir haben es ja eigentlich auch schon so ein bisschen im Vorwort gesagt, es ist vielleicht nicht die emotionalste Simpsons-Folge, weil natürlich wieder in den 20 Minuten der Fokus ganz klar darauf liegt, die Absurdität von Globex, diesem Cypress Creek und vor allem Hank Scorpio zu zeigen und gar nicht so sehr, also die Simpsons haben natürlich auch eine emotionale Rolle und diese Enttäuschung von allen dreien, beziehungsweise von den dreien und der eigentlichen Begeisterung von Homer, der jetzt eigentlich mal zum ersten Mal in seinem Leben mit einem anerkannten Job ist und irgendwie von seinem Chef gewertschätzt wird, das ist schon alles natürlich auch ein bisschen emotional, aber natürlich jetzt nicht so wie in anderen Folgen, wo man sagt so, oh krass, die reißt einen ganz schön mit. Ich weiß, dass mich damals dieser Alkoholkonsum von Marge ziemlich schockiert hat. Also das hat mich irgendwie mitgenommen. Ich dachte so, ja, schon ein bisschen schade.
Ist die düsterste Szene. Sie wird, finde ich, auch nur dadurch aufgelöst, dass sie dann sagt, okay, sie schafft halt nicht mehr als ein Glas.
Ja. Und wir haben ja Marge schon mal mit dem Alkoholproblem erlebt, nämlich in der allerersten Folge quasi nicht, also zumindest in der Erstausstrahlung von Deutschland. Nämlich wenn Marge da so eine ganz normale Familie, wenn Marge dann da besoffen auf diesem Sommerfest von Mr. Burns ist und da ja auch irgendwie so über die Stränge schlägt, da sind aber ja eh alle Simpsons-Figuren noch gar nicht so angelegt, wie sie dann später angelegt wurden. Und das kann man deswegen auch so ein bisschen rausnehmen quasi schon vom Gefühl. Aber das hat das auch bei mir so ein bisschen getriggert, sodass ich dachte, so, oh Gott, nicht schon wieder. Ist eine krasse Szene. Daran ist alles schon auch ziemlich gut, muss man sagen.
Ich finde es eine tolle, wirklich gute Simpsons-Folge. Wie du gesagt hast, wir haben das vorneweg schon gesagt, wir haben es jetzt hoffentlich die letzten 65 Minuten bekräftigt. Ich finde die wirklich von vorne bis hinten gut und ich finde, die ist vielleicht auch gerade gar nicht so schlecht, weil sie eben wenig Realitätsbezug hat.
Absolut.
Ich finde, das ist auch mal ganz angenehm.
Die ist ja sehr einfach an dieses ganze James Bond Agenten Ding angelegt und gar nicht so sehr und da wie wenig ein Mensch wie Homer Simpson da reinpasst.
Ja.
Oder welche eine komische unterbewusst wichtige Rolle er dabei spielt.
Weil also seinen Job scheint er richtig gut gemacht zu haben.
In die Hände spielt.
Bitte? Seinen Job scheint er richtig gut gemacht zu haben. Am Ende ist es ja sein Projekt, was mehr oder minder den Ausschlag gibt.
Voll. Und deswegen ich liebe die Folge sehr und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr, sehr beliebte Folge bei den Leuten. Also einfach weil Hank Scorpio da so eine wahnsinnig raumeinnehmende Persönlichkeit ist. Und deswegen funktioniert da alles sehr, 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 sehr gut. Und das ist auch mal schön, die Simpsons in einem anderen Umfeld zu sehen als Springfield und mal mit anderen Figuren was zu machen und sowas. Und die spielt, braucht ja dann gar nicht so viel Nebencharaktere aus dem normalen Simpsons-Umfeld, sondern macht alles auf eine ganz andere Art und Weise. Deswegen ist sie auch so ein bisschen outstanding, finde ich. Die fühlt sich ein bisschen anders an. Die ist wirklich so ein bisschen, so wie sie auch raus aus der Stadt sind, ist die ganze Stimmung auch so ein bisschen raus aus der normalen Simpsons-Stimmung. Und deswegen ist das wirklich eine grandiose, wichtige, tolle Folge. Und auch eine wieder vom Writing, die wirklich in 20 Minuten so viel richtig macht und so viel schöne Zitate und Referenzen und trotzdem auch krass gute eigene Gags und also das ist schon so eine ganz klassische 10 von 10 Simpsons-Folgen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Muss auch sagen, weil du eben gesagt hast, ich glaube, die Leute mögen die auch. Ich habe ja bei Instagram auf unserem @diegelbeleute-Account ein Bild gepostet, wo Homer bei diesen drei Kollegen steht, bei seinen drei Mitarbeitern sozusagen. Und haben gesagt, ja, hier, haut mal raus, welche Folge ist denn das? Und so viele Leute, die ja auch, also A, das wussten, was ich schon nice finde, aber die sich auch richtig gefreut haben, dass es diese Folge war. Das fand ich wirklich nur schön. Generell mal großes Lob an alle Leute, die mir da auf Instagram schreiben. A, stört sich keiner dran, wenn ich vielleicht mal wieder einen Tag vergessen habe, nachzugucken. B, sind alle immer super nett und einfach super into it. Ich lieb das da. Ist der schönste Ort des Internets.
Der schönste Ort des Internets ist @diegelbenleute.
Auch einfach ein guter Slogan für einen Account, der ehrlicherweise nicht so oft bespielt wird, wie ich gerne würde. Aber es ist halt auch Social Media.
Ja, ich verstehe das total. Ich hab da auch meine Probleme mit. Und ich muss ja sehr viele Accounts betreuen. Ja. Deswegen, naja. Haben wir jetzt uns eigentlich eine Möglichkeit? Wir sind vorhin dann im Vorgespräch von Hölzgen zu Stöckchen, oder wie auch immer man das sagt, gekommen. Aber wir haben jetzt, weil uns, ich habe ja wirklich ein paar Leute gefragt, wie man die gelbe Leute supporten kann. Und das meinten sie dann finanziell vor allem. Hm? Wir haben jetzt noch keine, aktuell noch keine wirkliche Lösung gefunden. Ich würde sagen, die gelbe Leute machen sich mal zumindest für sowas einen PayPal-Me-Link.
Ja.
Den man sich mal reindonnern kann. Der kommt vielleicht auch schon bald dann auf dem Insti-Account. Wir würden es dann einfach ganz dreist mal bewerben und dann noch in der nächsten Folge sagen. Weil für ein Patreon, ehrlich gesagt, also ich bin ja schon, das ist natürlich jetzt auch für Lukas ein bisschen unfair, weil Lukas halt noch gar kein Patreon hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe halt 3 Patreon-Seiten und irgendwie fühle ich mich mit einer 4. Das packe ich von der emotionalen Verantwortung nicht mehr. Also mir sind schon ganz schön doll.
Ich muss auch sagen, um den Talk jetzt hier in die Öffentlichkeit zu bringen, ich finde Patreon ein super geiles System, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir jetzt für gelbe Leute den Content machen, wie er teilweise ja für Autokino läuft, wo du ja wirklich so krassen geil, oder Mancave, da kriegst du ja richtig extra Content auch teilweise. Und das würden wir zeitmäßig kaum schaffen. Ich weiß nicht, ich liebe das Projekt gerade so, wie es ist. Ich finde es mega lieb, dass Leute wirklich fragen, hier, wie können wir das supporten? Hören, weiterleiten und PayPal-Me-Link sind aber, glaube ich, gute Möglichkeiten.
Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich die beste Variante ist. Dann könnt ihr einfach mal wenn ihr mal einen Groschen für die gelben Leute in den Hut werfen wollt, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne tun.
In den Hut von Tom Landry.
In den Hut von Tom Landry. Und wenn nicht, ist es auch einfach gut. Denn wie ihr vielleicht heute gehört habt, in dieser Folge hatten wir sogar ein Sponsoring bzw. Werbeplatzierung für McDonald's und das ist natürlich sehr, 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 sehr schön, weil ich als jemand, der schon mal einen eigenen McDonald's-Burger hatte und damals dafür kein Geld bekommen hatte, dass ich den Burger dort hatte, da kann ich sagen, da hole ich mir die Kohle auch schon mal schön zurück, McDonald's. Also in dem Sinne, vielen Dank, dass diese und die nächste Ausgabe hier auch mal ein Sponsoring erfahren. Haben wir uns auch verdient.
Ja. Auf jeden Fall. Ich finde es immer noch surreal, mir vorzustellen, dass ich gerade auf was geredet habe, was von McDonald's mitfinanziert ist. Das finde ich irgendwie cool. Ich finde es wirklich einfach cool und surreal.
Absolut.
Aber gerne wieder. Herr McDonald's, gerne wieder. Auch Frau McDonald's, jeder.
Ronald McDonald, gerne wieder, ja. Ne? Sitzt dieser Clown so mit so Earpods gerade und hört unseren Podcast und sagt, hat so die roten großen Schuhe auf dem Tisch ja. Und sagt, alles klar, Jungs.
Cheryl noch 2 Folgen kaufen, so machen wir's.
So nämlich. Oh Gott.
Ja. Ja. Warum nicht? Ist doch super. Ich finde, wir hatten eine echt schöne Aufnahme. Ich finde, wir hatten eine sehr schöne Folge.
Absolut.
Ich finde, wir können jetzt Schluss machen, aber den Leuten vielleicht noch sagen, worauf sie sich nächste Woche seelisch vorbereiten können, weil es übernächste Woche erst rauskommt.
Absolut. Wir kommen wahrscheinlich am 2-Wochen-Rhythmus.
Genau.
Wie ja allen klar ist. Damit ihr auch alle was davon habt.
Wie ja allen klar ist. Das ist
ja allen klar ist.
Und die nächste Folge wird tatsächlich, also auch wieder eine meiner Lieblingsfolgen. Es ist das Format, wo es um Lieblingsfolgen geht. Es ist wenig überraschend mittlerweile, ich bin ehrlich. Aber es geht um Akte Springfield.
Und großartige Folge. Da kann ich so viel zu erzählen. Nicht nur über die Folge, sondern um die ganze Folge. Weil als die damals in Deutschland erschienen ist, da war ich 2 Wochen vorher so aufgeregt wie selten in meinem Leben. Das kann ich dir sagen. Und das hat mich so mitgenommen, dass die kommt und auf so einem positiven Level.
Ja.
Und als sie dann lief, ist was passiert. 1 Minute nachdem die Folge lief. Und das konnte ich nicht glauben. Aber was dann passiert ist, konnte ich nicht glauben, leiden. Die so ekelhaft clickbaitig klingt. Nur, dass ihr gerade nichts anklicken könnt, außer unserem PayPal-Me-Link. Leute, ich sag's euch, das war einfach nur das Allerschlimmste, aber auch toll. Und deswegen dazu bald mehr in 2 Wochen, genau. Wenn wir über die Akte Springfield reden. Einer der besten Simpsons-Folgen ever, meiner Meinung nach.
Season 8, Episode 10 für alle, die es nachschauen wollen. Und damit sind wir raus für heute. Es war mir ein Fest, damit Max. Sind
wir raus. Mir auch, Lukas. Vielen lieben Dank.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Dann hören wir uns in 2 Wochen. Bis dahin. Bleibt gesund und Lukas verabschiedet euch.
Das ist ein ganz schöner Druck. Habt eine schöne Zeit, schaut viel Simpsons, hört viel gelbe Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ciao-si.
Hattest du nicht mal einen Schlusssatz?
Nein, hatte ich bei Autokennzeichen, mein Lieber.
Wie war der nochmal?
Haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut.
Sehr gut. Reicht auch hier. Bis dann, Leute.
Ciao. Auch ihr. Ciao-si.